Wir haben das Anspiel schon gesehen, da ist Jonathan, da ist der David und dann ist dann auch der Vater vom Jonathan und diejenigen, die von euch vielleicht ein bisschen Bibelkenntnisse haben, die ahnen schon, der Vater von Jonathan, das ist der biblische König Saul. Und natürlich passend zu diesem Bunti-Abschluss vom Jonathan soll es auch in der Predigt um den biblischen Jonathan gehen, um deinen Namensvetter. Und ich glaube, wenn wir sein Leben uns anschauen, gibt es zwei Sachen, die wir alle und auch du, Jonathan, lernen können von diesem biblischen Jonathan. Es ist ein junger, ein kräftiger Mann aus einem tollen Elternhaus mit einer glorreichen Zukunft und er wohnt in Rien. Ah ne, falscher Jonathan, tut mir leid. Aber sozusagen alles andere stimmt. Alles andere stimmt. Ein junger, kräftiger Mann, tolles Elternhaus. Sein Vater ist der allererste König von Israel. Er ist Prinz und damit hat er eine ruhmreiche Zukunft vor sich. Er darf eigentlich erwarten, dass er auch mal selber König wird. Und dann verändert sich auf einen Schlag alles für ihn. Und zwar begegnet er David. Er begegnet David, dem Mann, der Goliath besiegt hat und so Israel gerettet hat. Und Jonathan sieht in diesem jungen Mann mehr, als man auf den ersten Blick vielleicht meint. Es ist ganz erstaunlich, dass der Sohn vom König eigentlich zu den allerersten Personen sieht, die sagt, dieser David, dieser unscheinbare Schafhirte, der wird einmal König werden, denn wird eigentlich das machen, wozu ich theoretisch geboren bin. Aber Jonathan sagt, nee, David, der ist größer als ich. Und wir wollen die Bibelverse lesen, die direkt anschließen an diese Geschichte von David und Goliath, wo Jonathan das erste Mal David begegnet. Und da heißt es in Kapitel 18, nach dem Sieg über Goliath traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David. Dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Man könnte sagen, Jonathan ist völlig verliebt in David. Nicht auf irgendwie eine erotische Art und Weise, sondern wie es auch im Text heißt, auf eine freundschaftliche Art und Weise. Und er ist angezogen von dieser Verheißung, die über Davids Leben steht, nämlich dass er mal der verheißene König sein wird. Und Jonathan begreift es und er handelt auch dementsprechend, wenn wir uns überlegen, er gibt seinen Mantel her, sein Schwert. Das ist nicht einfach nur eine Geste der Großzügigkeit, sondern es ist Ausdruck davon, dass er seine königlichen Insignien, das, was ihn als Prinz und als später auch als König ausmachen würde, legt er gewissermaßen zu den Füßen von Jonathan. Die Krone kommt zwar nicht im Text vor, aber ich glaube, die illustriert es ganz gut. Der Jonathan ist eigentlich hier der Prinz, aber er begegnet diesem David und sagt, okay, er ist größer als ich, bei ihm muss ich meine Krone ablegen und zieht sie dem David gewissermaßen auf. Eigentlich als Kind, man könnte sich das auch so vorstellen, wie er vielleicht im Bett liegt und träumt, ah, einmal werde ich König sein über ganz Israel. Und dann begegnet er diesem Schafshirten und plötzlich ist alles anderes. Und als Leser fragt man sich eigentlich, Jonathan, was machst du? Sozusagen, warum gibst du deine Krone diesem Mann ab? Wir haben es davor im Anspiel gemerkt, für den Saul war das Hochverrat. Jonathan wechselt gewissermaßen die Seite. Da ist Saul auf der anderen Seite und Jonathan stellt sich jetzt auf die Seite von David. Sein Elternhaus, der Ruhm, auch der Komfort, der vielleicht damit verbunden ist, den gibt er auf, weil ihm David und diese Verheißung über seinem Leben wichtiger ist. Man könnte sagen, so der Schein Der Anschein von diesem tollen Elternhaus, der ist ihm weniger wichtig als die Verheißung, die über dem Leben von David steht. Und ich habe euch zwei Gegenstände mitgebracht, um das zu illustrieren. Hier ist der Schein, ein 1000-Franken-Schein. Der Schein des Elternhauses, sozusagen ruhmreiche Zukunft, alles, was man sich wünscht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die Verheißung, schwierig dann Gegenstand zu finden. Ich habe ein Feuerzeug genommen, weil es heißt ja Verheißung. Genau, also deswegen Feuerzeug, könnt ihr euch merken, ist die Verheißung auf der anderen Seite. Genau. Saul ist nicht dumm. Wir haben es auch gesehen, er durchschaut es. Er merkt, sein Sohn, der steht nicht mehr wirklich hinter ihm. Und wir wollen den Bibeltext noch lesen, ganz passend zu dem Anspiel, nämlich in Kapitel 20 lesen wir, wie Jonathan und Saul am Tisch sitzen und diese Begegnung haben, ab Vers 30. Als Saul das hörte, packte ihn der Zorn und er brüllte Jonathan an: Du Sohn einer Hure, meinst du eigentlich, ich habe noch nicht gemerkt, dass du mit diesem Sohn Isais, also David, unter einer Decke steckst? Schämen sollst du dich und auch deine Mutter, die einen solchen Nichtsnutz zur Welt gebracht hat. Denn solange der Sohn Isais lebt auf Erden, wirst du und auch dein Königtum nicht bestehen. Los, lass ihn sofort herbringen, denn er muss sterben. Was hat er eigentlich getan? Fragte Jonathan. Warum soll er hingerichtet werden? Als Antwort schleuderte Saul wütend seinen Speer nach seinem Sohn, um ihn damit zu durchbohren. Da merkte Jonathan, dass Saul fest entschlossen war, David zu töten. Jonathan wendet sich ab von seinem Elternhaus und wendet sich zu diesem David. Und ja, man kann das verstehen, dass der Saul erbost ist. David war gewissermaßen innenpolitisch so der Erzfeind eigentlich vom Saul. Seitdem David gegen Goliath gewonnen hat, war auch im Volk die große Frage, okay, wer von diesen beiden wird König sein? Wer wird sich durchsetzen? Und so hat er auch recht, wenn er zu Jonathan sagt, solange dieser Sohn Isai, solange David auf Erden lebt, wirst du und auch dein Königtum nicht bestehen. Und dann ist es unglaublich verwirrend, dass der Jonathan gerade einen Bund schließt eigentlich mit dem Erzfeind von seinem Vater und sich abwendet von seinem Elternhaus. Und man kann sich fragen, Jonathan, was machst du eigentlich? Sozusagen, warum handelst du so, wie du handelst? Und Niki und Miriam sehe ich nicht, ich kann euch noch gut zureden. Ihr müsst keine Angst haben, mich ermutigen, Jonathan heute nicht sein Elternhaus zu verlassen. Aber eigentlich nur unter einer Bedingung, nämlich, dass du den Speer nicht wirfst. Bitte nicht den Jonathan durchbohren. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, ganz genau. Aber genau, Jonathan, er wendet sich ab und wir lesen später in Kapitel 23 eine ganz erstaunliche Aussage. Da spricht er direkt zu David und er sagt, du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite sein nach dir. Du wirst König werden, nicht ich. Ich werde der Zweite sein nach dir. Von außen betrachtet eine völlig irrationale Entscheidung, aber im Blick auf diese Verheißung über Davids Leben das einzig Richtige, was er tun konnte. Ja, Jonathan, der ist dieser Prinz. Er hat eine Krone eigentlich schon auf dem Kopf, aber er liebt David so sehr, dass er diese Krone abzieht und sie Jonathan dass sie David gewissermaßen schon auf den Kopf setzt. Es ist nicht der Schein, der für ihn entscheidend ist. Nicht der Schein von einem privilegierten, großartigen Leben, sondern es ist auf der anderen Seite die Verheißung, dass David einmal König sein wird, die ihn anzieht und womit er oder worauf er sein Leben ausrichtet. Und das, obwohl es heißt, dass er vieles aufgeben muss. Und wenn wir uns das Leben von Jonathan anschauen, glaube ich, dass das so ziemlich die größte Herausforderung ist für uns als Christen. Nämlich, dass wir sagen können zu Gott, du wirst König sein und ich werde Zweiter sein nach dir. Wir können ja mal kurz eine Abstimmung machen. Wer von euch ist denn gerne Zweiter? Ah, okay. Ah, das gibt einige. Wer von euch freut sich unglaublich, wenn sich alles um jemand anderes dreht? Und wer gibt gerne seine Privilegien auf? Ich sehe schon keine große Mehrheit. Aber Jonathan hat genau das alles getan. Und Jonathan, du hast diesen Namen geerbt und deswegen ist es auch das Programm für dein Leben, es tut mir leid. Du wirst Zweiter sein, du musst deine Privilegien aufgeben und es wird sich nicht alles um dich drehen. Das Gute ist, der Jonathan ist da nicht alleine im Boot, sondern das ist eigentlich das Omen, das so über dem Leben von jedem Christen steht. Dass es nicht um uns geht. Und so ist es eigentlich nicht erstaunlich, wenn 1000 Jahre später wieder ein Sohn von David auftritt, nämlich Jesus, der auch ein Königreich verkündet, das mal kommen wird, ein verheißenes Königreich, der auch die Herrscher der Zeit herausfordert und, man könnte wirklich sagen, zu einem Jonathan gemäßen Leben aufruft, der wirklich sehr Ähnliches sagt. Beispielsweise in Matthäus 16, 25 lesen wir, wie Jesus sagt, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Ja, Jonathan gibt wirklich alles auf, um alles in David zu gewinnen. Er gibt seine Privilegien auf, sein Reichtum, diese glorreiche Zukunft vor ihm. Und so wird Jonathan für uns ein Vorbild, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und ich glaube auch dir, Jonathan, und uns allen darf dein Namensvetter wirklich ein Vorbild sein, was es heißt, Christ zu sein, nämlich zu Gott zu sprechen, du musst König sein in der Welt, in meinem Leben und ich werde Zweiter sein nach dir. Jesus ist derjenige, der auf dem Thron sitzt und nicht wir und das gilt für unser ganzes Leben, das gilt für all unsere Lebensbereiche, wie wir umgehen, mit unserer Familie, mit unseren Freunden, wie vergebungsbereit wir sind, wie wir unsere Zeit verbringen. Und jeder von euch kann sich auch mal überlegen, ja, wo trifft denn diese Aussage zu, für welchen Lebensbereich? Wo kann ich sagen, ja, Gott, du bist König und ich bin Zweiter? Und in welchen Lebensbereichen ist es vielleicht noch anders? Wir sind weniger von Gott motiviert als von irgendwelchen Motiven, die aus uns selber herauskommen. Es gibt einen Bereich, der in der Geschichte von Jonathan im Besonderen hervortritt und das sind Zukunftspläne, Zukunftsträume. Ich denke, die hast du auch, Zukunftsträume. Man malt sich die Zukunft aus, so wie Jonathan, der lange davon eigentlich überzeugt sein konnte, dass er mal König sein wird. Und dann zerplatzt dieser Traum mit einer Begegnung mit David. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn eure Träume zerplatzen, wenn die Dinge, die ihr euch gewünscht habt eigentlich, nicht in Erfüllung gehen. Die Antwort von Jonathan und die Antwort ja, von der Bibel ist gewissermaßen, ist gar nicht so wichtig. Ist gar nicht so wichtig, wenn deine Träume nicht in Erfüllung gehen, denn auf deine Pläne kommt es am Ende gar nicht drauf an. Und genau das ist, was Jonathan realisiert, warum er so leicht einfach die Krone abgeben kann. Er merkt, es kommt auf Gottes Plan an, was er vorhat und nicht auf meine Pläne, die jetzt plötzlich zerplatzen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Prinzip, was wir lernen können, wenn wir möchten, dass Gott uns führt und immer noch die Krone aufhaben und sagen, okay, Gott, du kannst meine Pläne darfst du jetzt sehr gerne segnen. Ich glaube, Gott wünscht sich was anderes, nämlich, dass wir unsere Pläne ablegen, ihm hingeben und auf ihn vertrauen. Und so kann sich jeder von uns fragen, ob bei uns noch die Krone auf dem Kopf ist oder ob wir die Krone schon abgelegt haben und so wie Jonathan von dem Prinzen plötzlich zu einem Bediensteten geworden sind, von dem wahren, von dem verheißenen König. Das heißt nicht, dass Gott uns damit die Verantwortung nimmt. Das heißt immer noch, dass wir gute Pläne schmieden sollen, dass wir versuchen sollten, weise Entscheidungen zu treffen. Aber das gibt uns eine Gelassenheit bei all unseren Entscheidungen, weil wir wissen, am Ende kommt es doch auf jemand anderes drauf an. Und Jonathan, ich wünsche dir das auch für deine Zukunft, dass du bei all deinen Entscheidungen, die du treffen musst, diese Gelassenheit von Gott in dir hast, weil du weißt, dass du nicht die Hauptperson bist. Das ist vielleicht eine schwere Pille, aber ich glaube, das ist eine, die uns unglaublich eine große Gelassenheit und einen großen Frieden geben kann. Dass du die Geschichte von Gott mehr studierst als deine eigene Geschichte und dass du Erfüllung darin findest, was Gott tut und nicht in deinen eigenen Erfolgen. Ja, was Gott tut in der Welt, in unserer Stadt, in unserem Umfeld, das ist entscheidend. Und wie es mit unserem Leben aussieht, ob wir vielleicht nochmal ein Lehrjahr dranhängen müssen, ob wir Manager bei Roche sind oder gerade arbeitslos, ob wir ein Familienleben aufbauen oder eben noch als Single unterwegs sind. Eigentlich sind all diese Lebensfragen, Lebensträume zweitrangig im Blick auf Jesus. Dieser Hauptstrang der Geschichte, diese Verheißung, können wir uns sicher sein, die wird in Erfüllung gehen und diese Erfüllung wird uns auch erfüllen, auch wenn wir unerfüllte Träume haben. Genau das zeigt uns Jonathan. Er lässt seine Krone nicht auf dem Kopf, sondern er zieht sie ab, weil er weiß, dass Gott und damit verbunden David wichtiger ist. So viel zur Krone. Wir haben aber ja auch noch die Verheißung und den Schein. Und auch da muss man sich fragen, wenn man die Geschichte liest, Jonathan, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Was machst du? Die Entscheidung für David und gegen seinen Vater Saul, es scheint von außen betrachtet nicht wirklich eine gute Güterabwägung zu sein. Da ist der König auf der einen Seite mit Macht, Einfluss, Ruhm und Ehre und dann auf der anderen Seite ist ein Schafshirte, der ganz auf sich alleine gestellt ist, der auch noch von diesem Machthaber verfolgt wird. Und man fragt sich wirklich, Jonathan, hat einfach deine Liebe dich blind gemacht? Warum entscheidest du dich für diesen David? Und letztlich gibt es wirklich nur diesen einen Grund von der Verheißung. Und Jonathan glaubt an diese Verheißung und fällt nicht auf den Trug von dem Schein drauf ein. Und auch hier wird der Glaube von Jonathan sinnbildlich für unseren Glauben an Jesus. Paulus sagt einmal, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Im Schauen auf die weltlichen Dinge nicht, sondern im Glauben an diese Verheißung. Und ja, in Christus haben wir wirklich Verheißungen, ganz viele Verheißungen über sich selber, dass er mal wiederkommen wird, wie er die Welt verändern wird. Selbst Verheißungen, wie Gott im Unsichtbaren wirkt, aber ganz viel von dem sehen wir nicht oder sehen wir noch nicht. Und wir warten auch drauf. Deswegen auch das Feuerzeug. Mit den Verheißungen kann man sich das vorstellen wie, ich weiß nicht, ob man das hört, ein Zischen. Sozusagen, es muss erst ein Gas austreten, sozusagen man hört schon etwas von der Verheißung, aber die Flamme ist noch nicht da. Das macht Glauben an die Verheißung aus, dass man warten muss und ja das Wahre, das Große noch nicht gekommen ist. Wir sehen da diesen Schein und für Jonathan war das die königliche Dynastie von seinem Vater. Für uns sind das andere Scheine. Die meisten von uns sind nicht Söhne von dem König, aber vielleicht ist es der Schein der Anerkennung. Es ist unglaublich toll, anerkannt zu sein, ob in der Familie, in der Politik, im Freundeskreis. Wenn andere Leute uns das Gefühl geben, dass wir wertvoll sind, dann bedeutet für uns das unglaublich viel. Aber das kann auch sehr schnell vergehen. Oder es kann wirklich der Schein des Geldes sein. Mit Reichtum haben wir eine große Sicherheit. Wir können vieles ermöglichen, aber kaum kommt eine Wirtschaftskrise, ist auch dieser Schein vorbei. Oder in der heutigen Zeit der Schein der Gesundheit. Gesundheit investieren wir unglaublich viel. Und oft hört man den Satz, Hauptsache du bist gesund, sozusagen. Hauptsache dieser Schein der Gesundheit stimmt. Aber auch der Schein ist nur eine Arztdiagnose oder vielleicht einen unvorsichtigen Autofahrer davon entfernt, dass er zerrissen wird und vergeht. Und ich glaube letzten Endes für uns Christen noch ganz wichtig, es gibt auch den Schein der Religiosität. Dass wir meinen, wir können den Anschein geben, dass wir wirklich gute Christen sind und so auch Einfluss, Anerkennung bekommen. Aber die Frage ist, wird dieser Schein vor Gott letzten Endes bestehen? Und das ist das Problem mit all diesen Scheinen, ist, solange die Verheißung nur zischt, merkt man das noch nicht, aber ihr ahnt es vielleicht schon, sobald die Verheißung einsetzt, beginnt sich der Schein langsam aufzulösen. Wir sehen das beim David und seinem Leben. David wird dann König, als Saul stirbt. Und wir sehen es auch in Bezug auf Jesus. Wenn Jesus wiederkommt, wird die Welt vergehen. Und viele Dinge, die jetzt wertvoll scheinen, sind nichts mehr wert. Also wenn die Verheißung in Erfüllung geht, dann ist der Schein, ihr seht ihn auch nicht mehr, ist der Schein weg. Und vielleicht noch eine letzte Lebensweisheit. Ich sehe da hinten auch einen Hans und die Vreni, die Großeltern von dir. Gerade alte Leute können uns jungen Menschen dann ein unglaubliches Vorbild sein, beziehungsweise ein Segen sein, weil sie haben schon viele Jahre durchlebt und sind vielleicht auch auf den ein oder anderen Schein reingefallen und wissen nach vielen Jahren, was das Wesentliche ist im Leben. Und so können wir die Älteren unter uns fragen, aber wir können uns auch selber fragen, ja, wo falle ich vielleicht oder bin in der Vergangenheit auf so einen scheinbar tolle Sache reingefallen oder wo renne ich vielleicht gerade aktuell auch so einem Schein hinterher? Ja, Jonathan von außen, sehr unverständlich für die Leute damals, was er gemacht hat, aber eigentlich ist es noch ein tolles Ziel. Ich würde mir von jedem von euch wünschen, dass die Leute, die euch beobachten, sich fragen, was macht ihr eigentlich? Was macht ihr mit eurer Zeit, mit eurer Energie, mit eurer Kraft? Warum geht ihr Freitagabend in die IG oder ins Teenie Time? Ihr könnt doch auch feiern gehen. Warum spendet ihr all euer Geld? Ihr könntet doch in Urlaub gehen. Warum bist du immer so verklemmt? Kannst du nicht einfach bei den Dingen mitmachen? Und warum triffst du dich mit all diesen komischen Leuten am Sonntag? Wirklich unverständlich, die passen doch nicht zu dir, sind gar nicht aus deinem Milieu, gar nicht so sympathisch vielleicht. Ja, all die Dinge auch in unserem christlichen Leben, wenn wir nur auf den Schein schauen, wirken vielleicht gar nicht so toll, aber im Blick auf die Verheißung ist es das einzig Richtige. Beispielsweise die Verheißung über dem Geben, dass Geben größer ist als Nehmen. Oder die Verheißung drüber, dass wir Eltern und auch die Alten ehren wollen. Aber über all dem, und ich komme zum Schluss, steht die Verheißung, dass wir alles haben in Jesus. Und wie Jonathan wollen wir uns verlieben. Wir wollen uns verlieben in diesen verheißenen König. Wir wollen mit ihm einen Bund eingehen und all die Scheine verbrennen, die uns daran hindern, auf die Verheißungen, die über seinem Leben stehen, zu trauen. Und es ist wirklich die Liebe von Jesus, die uns letzten Endes es ermöglicht und auch motiviert, dass wir sagen, gut, ich ziehe meine Krone ab, ich lege sie dir, Gott, hin, ich vertraue dir voll und ganz. Und es ist auch die Liebe zu Gott, oh, wo habe ich mein Feuerzeug, aber ihr wisst es eigentlich schon, es ist auch die Liebe zu Gott, die uns hilft, auf diese Verheißung zu vertrauen und Dinge dafür aufzugeben. Ja, die Liebe zu Gott wollen wir jetzt besingen. Wir wollen das in dem Lied zum Ausdruck bringen, wie fest wir Gott lieben. Es gibt keinen außer Gott, der uns so fest liebt wie er. Niemand ist so großartig, niemand ist so treu wie er. Und gerade im Lobpreis kann es ein Ort sein, wo wir auftanken, wo wir Dinge realisieren und die uns helfen, gerade die Krone abzuziehen und wirklich voll und ganz auf Gott zu vertrauen. Ich darf die Band nach vorne bitten und wir wollen gemeinsam zum Abschluss von dieser Predigt das Lied singen: Es gibt keinen, der so liebt wie du.